Mein heutiger Gast ist Sascha Röhler. Er ist Fachberater für Ernährungsmedizin, Diabetestrainer und Paleo-Coach. Er ist Herausgeber des Paleo Lounge Podcasts und hat sich auf die Beratung und Unterstützung von Menschen mit Diabetes spezialisiert. Dabei legt er seinen Schwerpunkt auf eine ernährungsmedizinische Herangehensweise. Mit seiner Facebook-Gruppe Diabetes Typ 2 vermeiden und rückgängig machen, hilft er Menschen, die Krankheit besser zu verstehen und sich davon zu befreien. Sascha und ich sprechen in erster Linie in diesem Podcast über die wenig kommunizierte Rolle von Insulin, der Insulinresistenz und der oft unterschätzten Folgen. Die Früherkennung der Insulinresistenz wäre einfach und kostengünstig. Trotzdem werden die notwendigen Untersuchungen in der Praxis nicht durchgeführt. Diabetes beginnt eigentlich schon 10 bis 15 Jahre vor der eigentlichen Diagnose. Viel Schäden und Leid könnte hier verhindert werden, wenn man regelmäßig einen einzigen Laborwert um 30 Euro bestimmen lassen würde. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, gib uns ein Like, wenn dir die Inhalte gefallen oder hinterlass einen Kommentar. Damit unterstützt du meine Arbeit und teile dieses Video gerne mit Freunden. Die Evolution Radio Show wird durch Werbepartner unterstützt.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Ja, lieber Sascha, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Vielen Dank, liebe Julia, und danke, dass ich dabei sein darf.
Bevor wir loslegen, unser Thema ist heute ja auch Diabetes, aber auch der Fokus vor allem aufs Insulin, weil das ist so etwas, worüber wir eigentlich noch wenig gesprochen haben und auch was oft so ein bisschen vergessen wird in der ganzen Diskussion. Aber bevor wir eben da richtig ins Thema einsteigen, vielleicht für all die, die jetzt noch nicht so vertraut mit dir sind, ein paar Worte zu dir, zu deiner Geschichte und ja, was hat dich überhaupt in das Thema hineingebracht?
Ja, gerne. Was hat mich da reingebracht? Wie so häufig der eigene Leidensweg. Ne? Man fängt, das ist ja das Traurige, man fängt ja nie an, einfach sowas zu ändern, weil man in der Bild der Frau oder in einer anderen Zeitung gelesen hat, oh, das soll gesund sein. Natürlich gibt es solche Menschen, aber bei mir war es halt wirklich so, was muss immer passieren? Bei mir war es halt eine Fettleber. Ich bin halt zum Arzt gegangen. Ich habe so einen Brief bekommen, das weiß ich heute noch, da stand, ah super, jetzt im Tarif XYZ inklusive der ab 30 Gesundheitscheck-up. Und ich gesagt, oh ja, da gehe ich mal hin. Ist ja umsonst, ja, wissen ja die Deutschen, wissen ja so, wir machen ja gerne Dinge, die umsonst sind. Dann bin ich hingegangen und dann habe so das Übliche. Interessanterweise hat man mir kein Blut abgenommen, was ich heute eigentlich schon fast, würde ich sagen, schlimm finde, dass man da nicht mal zumindest grob hingeguckt hat. Und dann hat er gesagt, ja, da würde jetzt auch noch ein Ultraschall des Bauchraums dazugehören. Haben Sie damit jetzt irgendein Problem oder sollen wir das schon schnell machen? Und ich dachte, nö, wenn das inklusive ist, machen wir das mal schön mit. Und da lag ich da auf der Liege, dann hat er dann mit dem kalten Gel, ja, hat er dann angefangen, da rumzumachen. Und dann sagt er irgendwann, merke ich so, wie sich die Falten hier oben so bilden. Und dann guckt er dann so, dann sagt er, Herr Röhler, Sie trinken jetzt, ich gehe mal einfach davon aus, nicht regelmäßig Alkohol. Nö, mal ein Glas Wein, hier mal ein Bier da. Ja, aber Sie sind jetzt Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, Sie sind kein Alkoholiker oder trinken viel Alkohol. Nee, ja, dann kann ich das überhaupt nicht verstehen. Sie haben ja eine ausgeprägte Fettleber. Da habe ich gesagt, wie eine Fettleber? Ja, da hat er mir das gezeigt auf dem Bild. Man konnte es richtig sehen, diese weißen Flächen, wo das Fett angelagert ist. Und dann hat er gesagt, wie alt Sie sind jetzt mal gerade? Guckt dann die Akte, Anfang 30, das darf eigentlich nicht sein. Was essen Sie denn so? Ja, und damit hat eigentlich meine Reise angefangen, ja. Also mit dem Bewusstsein, oh, mit 30 kann man eine Fettleber bekommen. Also ich schätze meine Blutwerte, schade, dass ich sie, wie schon gesagt, nicht habe, die waren echt übel. Und von da an ging es eigentlich los. Das war so ungefähr, wir haben ja gebaut 2009, das muss 2009, 2010 gewesen sein, also fast 10 Jahre her. Und dann habe ich eigentlich angefangen, so, wie man so schön sagt, einen Kampf gegen meinen eigenen Körper zu führen. Ja, also der wollte nicht, wie ich wollte. Ich wollte abnehmen, ich wollte die Fettleber loswerden, aber ich wusste ehrlich gesagt, überhaupt nicht, was ich da mache und wie ich mache. Und so ist es eigentlich entstanden, also aus diesem eigenen Gefühl, ich muss was tun.
Ja, und ich meine, warst du damals schon, weil du sagst, du wusstest eigentlich gar nicht, was du tun sollst. Jetzt wäre ja die klassischen Empfehlungen sind ja dann fettarm natürlich zu essen und diese Sache. Also wie war da dein Entdeckungsprozess sozusagen?
Das musst du jetzt kommen mit dem Fettarm. Ich habe tatsächlich ein Buch, das habe ich verschenkt. Ja. Obwohl eigentlich dürfte man das gar nicht verschenken, weil es ist so schlecht. Ja, wenn du ein Buch, das ist ja wirklich ein ethisches Problem. Du hast Dinge, die das ist so ein Unsinn, dass ich das noch habe. Was machst du damit? Ja, verbrennen, das darf man seit dem Dritten Reich nicht mehr. Ja, also muss man die Bücher ja. Aber verschenken, du tust demjenigen ja nichts Gutes. Ja, du schickst ihn ja auf die falsche Reise. Ja. Gut, ich habe es dann verschenkt, aber ich hatte wirklich ein Low-Fat-Buch. Ja. Low-Fat 30 nannte sich das. Und ich muss dazu sagen, ich habe damit abgenommen. Ja. Du nimmst immer 1-2 Kilo ab, logisch. Das ist ein Reiz für den Körper, eine Veränderung. Ich habe wirklich alle Diäten, die du dir wahrscheinlich, gut, heute sind ein paar neue dazugekommen. Paleo nicht, kannte ich zu der Zeit noch nicht, habe ich alles ausprobiert. Ich habe Low-Carb klassisch gemacht, ich habe Logi gemacht. Mit Logi hatte ich im Übrigen sehr gute Erfolge auch. Ich habe das von Timothy Ferris empfohlene Slow-Carb probiert. Die Fresstage waren das Schönste daran. Ich habe wirklich alles probiert und es hat nichts dauerhaft funktioniert, weil ich die Biochemie dahinter nicht verstanden habe. Weil ich nicht verstanden habe, was passiert denn, wenn ich jetzt dies esse oder das weglasse. Und dann bin ich eigentlich mehr durch einen Zufall, nachdem ich schon alles ausprobiert hatte und es immer nur so ging, gewichtsmäßig, habe ich mit einem Kumpel geredet und der sagt, du kennst doch meine Schwester. Meine Schwester hat immer, war immer total dick. Die hat voll abgenommen, 30 Kilo hat die abgenommen mit Low Carb, High Fat. Da habe ich gesagt, aha, das ist es. Und dann habe ich es probiert und dann hat das wirklich funktioniert, aber nur bis zum gewissen Gewicht. Und dann musste ich noch Fasten einbauen. Also ich habe wirklich unglaublich viele Lernprozesse durchlaufen und da habe ich gemerkt, okay, es gibt nicht die eine Ernährung, sondern man muss verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Und so bin ich dann 2016 auf Paleo gestoßen und dann hat das eigentlich so richtig Form angenommen. Dann wurde mir so richtig klar, okay, es gibt so ein paar Faktoren, an denen musst du was ändern und nur dann passiert auch was, sonst klappt's nicht.
Sehr spannend, ja. Oft braucht's auch einfach einige Zeit, bis man dann auf das Richtige kommt. Oder auch was für einen funktioniert, weil einfach wirklich jeder ein bisschen anders tickt ja, auch, ja. Und das, ja, klar, ja, klar. Wir sind halt nicht alle gleich gebaut, ja. Genau. Unser Thema jetzt generell ist ja das, also Typ 2 Diabetes, beziehungsweise auch die Insulinresistenz, und die wird ja immer noch ganz gerne wie so zwei getrennte Sachen gesehen, ja. Dann liest man mal Sachen, ja, da möge vielleicht eine Insulinresistenz auch schon da gewesen sein oder so, denke ich mal wirklich. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon seit 10 Jahren und dann irgendwann kommt halt der Diabetes. Ja? Aber für alle, die jetzt noch nicht so vertraut sind überhaupt mit Diabetes, Typ 2 Diabetes, vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen und dann auch in das Insulinthema natürlich überleiten.
Das Thema Stoffwechsel, ich meine, das war auch durch meine Reise, ist das so ein bisschen entstanden, dass ich gesagt habe, okay, was ist eigentlich der Kern oder was ist das ursächliche Problem von Übergewicht? Und dann muss man sich ja zwangsläufig mit Biochemie und zwangsläufig auch mit Stoffwechsel beschäftigen, weil ansonsten kann man einfach gar nicht verstehen, was da passiert. Und beim Diabetiker ist es so, der hat ja keine Erkrankung. Ich weigere mich vehement zu behaupten und zu akzeptieren, dass Diabetes Typ 2 eine Erkrankung ist. Typ 2 Diabetes ist ein Symptom des metabolischen Syndroms. Das heißt, ich habe einen Teil von einem Stoffwechselproblem, das ich isoliert behandeln kann, so wird es ja in der Schulmedizin gemacht, oder dass ich als ganzheitliches Problem erkennen muss. Und das ist das, was bei Diabetes eben falsch gemacht wird, weil Diabetes von Insulinresistenz zu trennen ist de facto Unsinn. Das ist falsch, weil der Diabetes ist ja diese Stoffwechselentgleisung, die aus einer Insulinresistenz heraus entsteht. Das heißt, am Anfang stehen verschiedene Faktoren. Und auch wenn ich heute fest davon ausgehe, dass Stress einen Einfluss hat, Bewegungsmangel, Giftstoffe oder Parasiten und was es da alles so gibt, ist doch im Endeffekt ein Faktor immer da. Bei jedem Diabetiker, und das ist die Ernährung. Es gibt keinen Diabetiker, auch wenn ich es beim Online-Kongress immer wieder gehört habe. Ja, nein, bei mir kommt es vom Stress. Da sage ich, ja, vielleicht ist Stress auch ein Einflussfaktor, aber es ist fatal zu behaupten, die Ernährung spielt da keine Rolle. Das ist einfach ein Widerspruch in sich. Weil wenn man sich anguckt, wie Diabetes entsteht, dann stellt man eigentlich immer wieder fest, die Leute haben eine sogenannte Glukosetoleranzstörung oder man sagt auch eine Kohlenhydrat Toleranz oder Intoleranz, dass sie die nicht mehr richtig aufnehmen können, nicht mehr richtig verstoffwechseln können. Das ist so die medizinische Behauptung, damit man das schön in irgendeine Schublade schieben kann. Aber in Wirklichkeit ist es so, wenn ich meinen Körper ständig mit Zucker flute, dann brauche ich ein gewisses Hormon, um diesen Zucker oder vielmehr die Glukose genau genommen in die Zellen zu bringen, damit sie genutzt werden können. Und das ist das Insulin. Es gibt, ich glaube, 6 oder 8 Hormone, die den Blutzucker erhöhen können. Aber es gibt nur ein einziges Hormon, das wir zur Verfügung haben, das den Blutzucker senken kann. Und das ist Insulin. Und mit diesem Hormon gehen wir halt leider viel zu schändlich um. Das verplempern wir im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen muss der Körper irgendwann auch mit Schutzmechanismen darauf reagieren. Und nichts anderes ist ein Diabetes. Das heißt, der Körper zeigt mir, ich habe genug von dem Zucker. Ich wehre mich jetzt dagegen. Und da hat er auch gute Gründe für. Und das ist das, was wir dann Insulinresistenz nennen. Und schließlich der Diabetes ist ja nur die Beschreibung eines bestimmten Blutzuckers bei 126 Milligramm pro Deziliter. Ja. Irgend so ein komischer Wert, den sich mal einer ausgedacht hat. Nur dann ist ja das Kind lange in den Brunnen gefallen. Also muss ich ja Diabetes schon viel weiter vorne gucken. Und da steht dann die Insulinresistenz, und das sagt ja auch Dr. Nikolai Worm, in einem ganz zentralen Zusammenhang mit dem Diabetes und natürlich auch mit der Fettleber. Mhm.
Ja. Das ist eben sehr schön, wie du das sagst. Man kann das nicht trennen und Insulinresistenz von Diabetes zu trennen ist eben absurd eigentlich, wirklich absurd. Trotzdem wird es eben immer noch gerne so gemacht. Und auch, dass Diabetes immer ein Ernährungsthema ist, ist auch klar. Und auch, da können, auch wenn man, ja, wenn, dann kommt immer, ja, aber die Mama hat schon oder der Opa hat schon und das ist sozusagen jetzt mein Schicksal. Deswegen ist es ja auch automatisch so, denke ich mir auch immer, ja, aber es ist halt eine gewisse Prädisposition dafür, dass wenn alle Umweltfaktoren einfach nicht sehr günstig sind, dass man dann halt wahrscheinlich eher Diabetiker wird. Eben nicht jeder wird Diabetiker, reagiert halt dann irgendwie anders drauf. Ja. Aber das eben wirklich zu sagen, dass man hat es selber in der Hand und so wie du ja auch gesehen hast, man kann es auch die Fettleber wieder reversibel machen sozusagen. So genauso ist auch Diabetes, was ja auch in der klassischen Medizin heißt, ja, Diabetes ist eine progressive chronische Erkrankung, wo es kein Zurück gibt, was ja absolut nicht stimmt. Man kann Diabetes umkehren.
Ja.
Was in dieser ganzen Diskussion zum Diabetes ja auch immer wieder vergessen wird, ist, oder was eben nicht deutlich genug kommuniziert wird, ist dieses Problem mit dem, dass ja auch das erhöhte Insulin an sich eigentlich ein Problem darstellt, ein gesundheitliches Risiko darstellt. Und den Diabetikern wird ja gern gesagt, also entweder, na, da braucht man nur Medikamente nehmen und später tun wir Insulin spritzen und dann tun wir einfach immer mehr Insulin. Aber das ist ja quasi wirklich, wie sagt man da, den Teufel mit dem Belzebub austreiben.
Ja, vollkommen richtig. Und das ist auch der große fatale Fehler in der Schulmedizin. Das heißt, dass man da eben den Menschen das auch eingetrichtert hat, dass ich Feuer mit Feuer löschen könnte. Ja, und das Problem ist, wenn man Diabetes als Stoffwechselerkrankung oder Stoffwechselstörung erkennt und auf der anderen Seite aber auch erkennt, dass es ein Schutzmechanismus ist. Und da zitiere ich immer gerne den lieben Tom Fox von der KPNI, der gesagt hat, wenn es das gibt, eine Insulinresistenz, dann hat das auch evolutorisch mal Sinn gemacht. Dann brauchten wir das auch irgendwann mal, um zu überleben. Und deswegen beschreibe ich das in meinem E-Book, was ich zum Kongress geschrieben habe, beschreibe ich das auch als Schutzmechanismus. Ich sage, der Körper wehrt sich in erster Linie gegen den Zucker. Das kann er aber nicht tun, weil der Zucker kommt ja nur in die Zellen über Insulin. Also wehrt er sich gegen Insulin. Also er versucht damit zu sagen, hör auf damit. Deswegen sperrt er den Zugang zur Zelle. Das ist der erste Mechanismus ist die Insulinresistenz, weil er dann hofft in seiner Gutgläubigkeit, obwohl er ja nicht hofft, der Körper denkt ja nicht, werde ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, aber ja, das Gefühl entsteht, er will sich damit gegen wehren, gegen das Insulin, um weitere Schäden zu verhindern. Und das ist ja auch, wenn man sich anguckt, was passiert, ist es ja auch logisch. Weil in dem Moment, wo die Insulinresistenz ansteigt, dann kommt es ja zu einem Prozess, den wir, ja, ich sag mal, Fettstoffwechselstörung nennen, die auch im metabolischen Syndrom beschrieben ist. Das heißt, die Leber hat ja nichts anderes mehr zu tun, als jetzt den Zucker, der jetzt andauernd weiter reingepresst wird in die Zellen, in Fett umzubauen. Weil das kann ich irgendwo loswerden. Weil da muss man auch wissen, Zucker kann ich nur für 3 Tage oder sowas speichern. Ja? Fett kann ich für unendliche Zeit speichern. Also muss der Körper in irgendeiner Form dafür sorgen, dass er den Zucker los wird. Und dann wandelt er ihn um. Und das ist ja das Problem, was die Menschen nicht verstehen. Es liegt daran, dass ich Energie liefere, die ich gar nicht brauche. Ja, der Nikolai Worm beschreibt das in seinem Buch, Kohlenhydrat Must für eine Couch sitzen oder auf der Couch sitzende Bevölkerung. Das ist das große Problem. Und wenn ich jetzt Insulin mir anschaue, und das ist das, was du ja eingangs mit der Frage bezweckt hast, dann sehe ich, dass der Blutzucker niedrig ist und das Insulin gleichzeitig hoch ist. Nur danach guckt keiner. Keiner guckt aufs Insulin, alle gucken auf den Blutzucker. Deswegen machen die Bluttests. Also, ja, ich war beim Arzt, alles bestens, nüchtern Blutzucker 110, was ich schon verdächtig finde. Ja, aber solange nicht der 126-Wert aufgerufen wird, wird auch kein Arzt irgendwas sagen. Bei 125 wird er wahrscheinlich schon was sagen. Aber ich meine, das ist doch, wenn ich da schon die falschen Gleise einschlage und die falsche Richtung einschlage, dann kann das natürlich nichts werden, weil dann wird es zum Problem in dem Moment, wo ich die Insulinresistenz nicht erkenne.
Mhm. Ja. Mhm. Genau, worauf ich eben auch noch gerne hinaus möchte, ist, weißt du, was ist jetzt das Problem, wenn zu viel Insulin da ist? Ich meine, weißt du, dann gebe ich einfach immer mehr und immer mehr. Macht es auch irgendwelche Probleme?
Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt man muss sich das so vorstellen. Ich habe in der Bauchspeicheldrüse diese sogenannten langhanschen Beta-Zellen, die sind gefüllt, da gibt es so kleine Vesikel und die sind gefüllt mit Insulin. Ja, und dieses Insulin ist für eine in Anführungsstrichen normale Menge zuständig. Ja, das heißt, ich esse ein Stück Kuchen, dann werden diese Vesikel geleert, das Insulin tritt aus und kann auf die den Blutzucker senken, also indem sie den Zucker in die Zellen bringt. Wenn ich jetzt allerdings die Zuckermenge ständig erhöhe, dann sind diese Vesikel ja irgendwann leer. Und das ist das, was wir dann bei den Untersuchungen als Blutzuckerspitzen erkennen. Ja, das heißt, wir haben quasi den Blutzucker gesenkt, ja, aber anschließend war nicht mehr genug Insulin vorhanden, also musste der Blutzucker wieder nach oben gehen. Deswegen haben Diabetiker alle diese auffälligen Spitzen. Ja. Dann haben wir natürlich eine Produktion, es wird wieder Insulin hergestellt und dann wird der Blutzucker wieder gesenkt. Und das ist das Problem, wenn ich jetzt, wo die Diabetiker von Unterzuckerung reden, ja, ich bin unterzuckert, ich muss was essen, kommt daher, dass diese Insulinreaktion, die zweite Insulinreaktion, so verzögert eintritt und den Blutzucker im wahrsten Sinne des Wortes nach unten hämmert. Und dann sind die wieder im Unterzucker, ja, ein großes Problem. Wenn ich jetzt aber eine Insulinresistenz schon habe und immer weiter Insulin hinzufüge, indem ich zum Beispiel auch Medikamente nehme oder wirklich Präparate spritze, dann wird die Insulinresistenz immer schlimmer. Die verschärft sich immer mehr, weil der Körper natürlich denkt, oh, es kommt immer mehr davon, ich muss mich immer mehr dagegen wehren. Das heißt, der Blutzucker geht weiter hoch und der Arzt hat jetzt wieder nichts anderes zu tun, als weiter den Blutzucker zu drücken durch mehr Insulin, bis wir schließlich in einen Bereich kommen, das ist dann die zweite Ebene, wo der Körper anfängt, alles radikal in Fett umzuwandeln. Dann entstehen halt diese klassischen Symptome der Fettleber. Das heißt, dann wird die Leber kriegt es gar nicht mehr aus, also ich sage mal exportiert. Es landet auf der Leber und verfettet die Leber. Und jetzt wird das Gewebe durch das Fett auch nochmal insulinresistent. Es wird also noch schlimmer. Und jetzt, wenn ich jetzt noch mehr Insulin hinzugebe, dann fängt die, die spuckt irgendwann, die Leber. Das heißt, über Nacht fängt die an, Fett abzugeben. Und das sieht man dann in den Triglyceriden. Und spätestens da muss man dann ja gucken. Deswegen sage ich immer, jede Diabetesdiagnose brauche ich eigentlich eine Triglycerid-Untersuchung, also Blutwert-Triglyceride, damit ich auch sehe, wie die Blutfette sich erhöht haben. Weil daran kann ich nämlich erkennen, oh, da produziert ein Organ offensichtlich viel zu viel Fett und spuckt es nachts über raus. Ja? Und da muss man mal was tun.
Ja. Diese Folge der Evolution Radio Show wird gesponsert von Brain Effect. Vielleicht kannst du dich an Brain Effect erinnern. Ich hatte schon den CEO zu Gast, Fabian Völsch. Er spricht über die besten Biohacks, was Schlaf, Stress und Performance betrifft. Brain Effect entwickelt Performance-Produkte, die dir dabei helfen, mehr Leistung bringen zu können, dich besser zu regenerieren Und da darf natürlich MCT-Öl nicht fehlen. Brain Effect hat Rocket C8, ein MCT-Öl, das nur aus C8-Fettsäuren besteht. Es ist geschmacksneutral, wunderbar einzusetzen, ob du es dir in deinen Kaffee gibt in einen Salat oder Smoothie, alles geht. Wenn du Rocket C8 testen möchtest, dann schau doch auf www.brain-effect.com vorbei. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und mit dem Gutscheincode KETO20 erhältst du jetzt 20% Rabatt. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Jetzt haben wir ja Insulin im Kontext von Blutzucker und Diabetes besprochen, aber Insulin steht ja im Verdacht oder es sind ja wirklich gute Daten dazu, dass Insulin und die Insulinresistenz ja wirklich ganz eng mit vielen anderen chronischen Erkrankungen verbunden ist, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen.
Ich meine, das Problem daran ist ja immer die Ganzheitlichkeit, ne? Also wenn ich mir die anschaue, wie die Schulmedizin vorgeht, das kannst du ja nur unterschreiben, dann ist es ja immer so, der tut der Kopf weh, dann müssen wir mal gucken, was am Kopf ist. Oder der hat Knieschmerzen, das ist ganz klar, das ist Arthrose, ja. Statt dass man mal guckt, ob irgendwas im System nicht in Ordnung ist. Und dann spielen natürlich ganz oft Entzündungen eine Rolle. Und wenn man sich bei Insulin, wenn man sich anschaut, wie Insulin wirkt, ja, dann weiß man, dass es sehr viele Ähnlichkeiten hat mit IGF-1, mit dem Wachstumsfaktor. Ja, das ist also Insulin, ist deswegen heißt ja auch Insulin Growth Like Factor, ja, also ein Art insulinartiger Wachstumsfaktor. Wenn man sich anschaut in diesem Bereich, sind diese Werte, die IGF-1-Werte und auch die ganzen anderen Werte deutlich erhöht. Insulin macht nämlich Folgendes, das regt ja das Gewebe an, auch Zucker, nicht nur Zucker aufzunehmen, sondern eben unterschiedlichste Prozesse werden damit in Gang gesetzt. Und das, wenn ich einen Überschuss daran habe, dann erzeuge ich damit eine Resistenz in allen Bereichen des Gewebes. Was jetzt natürlich vergessen wird, ist, dass irgendwas muss mit dem Zucker ja passieren. Der muss ja irgendwo hin, ja. Und deswegen hat man ganz irgendwann unterschiedliche Spätfolgen, die auftreten. Aber es sind immer, fast immer die gleichen Spätfolgen. Denn eine der Hauptspätfolgen, die die Diabetiker haben, sind Neuropathien, Nephropathien und Retinopathien und ganz vorne auf Platz 1 die Arteriosklerose. Wenn man sich jetzt anschaut, welche Faktoren bei Arteriosklerose eine wichtige Rolle spielen, dann hat man A, Entzündungen, B, Ablagerungen. Und diese Ablagerungen sind ganz oft Calcium und Eisen. Ja, das heißt, da sind wir in dem Bereich Schwermetallbelastung und bei Calcium in dem Bereich von Calcium oder von der Hyperkalzämie, die dann mit Vitamin-D-Mangel in Zusammenhang stehen könnte oder mit Magnesiummangel. Da gibt es dann verschiedene Faktoren. Und diese Ablagerungen enthalten aber auch eben ganz viele Lipoproteine. Und wenn man jetzt mal schaut, was der Diabetiker tut, was passiert bei einem Diabetiker, wenn er ganz viel isst, deswegen hat man das Cholesterin, das möchte ich dazu sagen, auch früher immer ins Visier genommen, weil man dachte, das wäre lecker an der cholesterinreichen Ernährung. Wenn ich jetzt aber gucke, was passiert, wenn der Körper Zucker umwandelt und exportiert dann das Fett, was er daraus erzeugt hat, dann braucht er dafür immer ein Protein. Und daran bindet er das. Und dass diese Lipoproteine, die werden dann verschifft. Man muss sich das wirklich so vorstellen wie ein Taxi, was die Leber verlässt und über die Blutgefäße wandert. Und die haben natürlich den Vorteil oder den Nachteil, sage ich mal, dass sie eben eine sehr niedrige Dichte haben. Also sie sind im LDL meistens sehr ähnlich. Deswegen nennt man sie sogar, glaube ich, VLDL-Partikel. Und diese stehen unter Verdacht, eben auch an solchen Gefäßverengungen sich anzulagern. So, wenn ich jetzt schon eine Entzündung habe, und jetzt kommt an diese Stelle noch diese verschiedenen Partikel vom Lipoprotein, dann entsteht da eine Verengung. Und wenn ich jetzt so eine Verengung mir mal anschaue, dann ist das immer gleich. Egal, ob ich die im Bein habe, die Diabetiker haben ganz oft periphere arterielle Verschlusskrankheit, dann habe ich den Zucker in allen Gefäßen und er belastet alle Gefäße. Das heißt, am schlimmsten sind die Kapillaren betroffen. Das heißt also, das Nierengewebe hat ganz viele kleine Fasern, Nephropathie. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Erkrankung der Niere. Bei den Augen habe ich ganz viele Kapillaren. Viele kriegen dann Probleme mit den Augen, mit der Sehkraft. Und was ganz oft auch kommt, die meisten kriegen kalte Finger oder kalte Füße, weil ich auch in den Zehen, also in den unteren und so viel oberen Extremitäten, ganz viele kleine Blutgefäße habe. Und der Zucker belastet eben all diese verschiedenen Gefäßsysteme. Und deswegen sind die Folgeerkrankungen von Diabetes meistens immer koronare Herzerkrankung oder Herzinsuffizienz beziehungsweise der Vorläufer Arteriosklerose. Weil erst wenn ich eine Verengung im arteriellen Herzkranzgefäß habe, erst dann kann ja auch ein Herzinfarkt oder eine Herzinsuffizienz diagnostiziert werden. Würde man weiter vorne gucken und würde beim Zucker ansetzen, dann würden 90%, sag ich jetzt, ich weiß, dass Dr. Graff da was anderes sagt, aber dann würden wahrscheinlich mindestens 80, 85 bis maximal 90% aller Herzkranken automatisch mit abgedeckt werden, weil diese Folge eben immer mit Zucker zusammenhängt.
Na, der Kraft, das sagt ja auch, also der Dr. Kraft ist für die, die ihn nicht kennen, das ist ein mittlerweile verstorben, weil er über 90 war, ein wirklich wegbereitender, ein Pathologe eigentlich, ja, der sich jahrzehntelang die Daten angeschaut hat und die wirklich die Arterien angeschaut hat, und da eben seine Aussage ist, diejenigen, die kardiovaskuläre Erkrankungen haben und die Diagnose Diabetes nicht mit Diabetes diagnostiziert worden sind, die haben einfach noch keine Diagnose bekommen. Also sagt er dass eigentlich jeder, der eine Arteriosklerose oder irgendeine arterielle Erkrankung hat, eigentlich auch insulinresistent ist. Ja, nur oft nicht eben erkannt wird.
Ein wichtiger Punkt möchte ich noch dazufügen, ist, Diabetes ist ja die Endstation, ne? Das heißt, die Zuckerkrankheit ist jetzt, ja, Entschuldigung, klingt halt so ein bisschen bösartig, aber das ist so das Endsignal. Dann hebt jeder die Hand, jeder Arzt und sagt, Diabetes, ich hab's erkannt, ja. Aber das Problem ist ja, mein Vater zum Beispiel hat eine Arteriosklerose, die Diagnose hat er relativ schnell bekommen, aber Blutzucker normal. Also muss man natürlich schon vorher gucken. Ja, das heißt also, Leute, die jetzt frühzeitig schauen, wie die Blutwerte aussehen, Dirk Lemke sagt immer, alles unter 100 ist gut, besser ist 80. Ja, die sind schon mal auf dem grünen Zweig, hätte ich mal gesagt, sind auf dem richtigen Weg. Ja, und wenn ich diese Leute mir anschaue, dann haben die Blutfettwerte nicht. Die haben schlechte Blutfettwerte, immer. Und da helfen auch Statine nicht. Das ist wieder nur Kosmetik. So, und wenn ich mir dann den Blutwert angucke, den Zuckerwert angucke, dann sehe ich spätestens da, in Verbindung mit Insulin, da wollen wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, habe ich dann ein Missverhältnis. Und dann könnte ich diese Leute, viele sterben oder Tode auch verhindern. Also das ist einfach der Fakt, dass wenn ich erst, vielleicht ist das auch das, was der Dr. Kraft durch die Blume sagen wollte. Wenn ich erst gucke nach Diabetes-Diagnose, dann gehen mir vielleicht 20% oder 30% verloren, die prädiabetisch sind, aber bei denen eben diese ganzen Folgen auch schon auftreten, die natürlich genauso Probleme mit ihren Arterien kriegen und die genauso Probleme kriegen mit ihren anderen Blutgefäßen. Aber da ist der Diabetes nicht diagnostiziert, weil die halt unter der magischen 126 Milligramm-Grenze sind.
Genau, und da möchte ich gleich anschließen, wenn jetzt der Blutzucker ja nicht unbedingt das beste Mittel ist, also der nüchtern Blutzucker, um es früh zu erkennen, ja, welche Möglichkeiten habe ich? Worauf schaust du?
Du kannst, nüchtern Blutzucker ist natürlich, ich sag mal, nicht der schlechteste Wert, aber wenn ich den angucke und habe 130, okay, dann weiß ich es halt, ne? Aber gut, dann ist es zu spät. Wenn ich den allerdings beobachte, was man ja bei solchen Langzeitmessungen macht, ich glaube, du hast das selbst auch mal gemacht, hast dir mal so ein Ding auf die Schulter geklebt und hast damit mal getestet, kannst du natürlich relativ schnell sehen, was passiert und wie die Blutzuckerwerte sich verändern. Nur ist das für die meisten Leute zu aufwendig. Also ist der schnellste Weg eigentlich, einen Test zu machen, bei dem ich ein Missverhältnis aufdecke, weil Glucose an sich im Blut und Insulin, die stehen in einem festen Verhältnis. Das heißt, ich habe das ja eben erklärt mit den Vesikeln, die sich langsam entleeren. Das ist ein ganz normaler Prozess. Unser eigenes humanes Insulin wird auch super schnell aufgenommen und wirkt schnell. Wenn ich jetzt mir diese beiden Werte mal zusammen angucke, das hat sich schon mal einer gedacht, und daher kommt dieser Name HOMA-Index oder HOMA-Score, dann sehe ich ja, wie viel Insulin brauche ich denn eigentlich, um diesen Blutzucker zu erhalten, den ich jetzt habe, also um auf das Niveau zu kommen. Ja, deswegen benutzen die Ärzte das ja auch gern, das Insulin, um immer eine Kosmetik zu erzielen, also den Wert künstlich runterzudrücken. Gucke ich mir das jetzt an und habe so viel Insulin im Blut, bei so viel Zucker ist alles im grünen Bereich. So, aber wenn man die Leute sich anguckt, vor allen Dingen die mit Arteriosklerose, die mit Herzinsuffizienz und die vielleicht noch nicht diagnostiziert sind, und schaut sich das dann an, dann stellt man auf einmal fest, so viel Blutzucker, also ich sag mal 110, aber so hoch das Insulin. Und das zeugt ganz deutlich darauf hin oder deutet darauf hin, dass ich eine Insulinresistenz habe, weil das Insulin die Menge benötigt wird, um eine Wirkung zu erzielen. Ganz logisch, es kommt halt nicht alles an, um es mal vereinfacht auszudrücken. Also muss das ein ganz klares Zeichen sein, dass da was aus dem Ruder gelaufen ist. Und wie kann man das tun? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich glaube, dass beide oder mehrere Möglichkeiten gut sind. Einfach ist es natürlich, einen nüchtern Glukosewert mit einem nüchtern Insulin zu vergleichen. Aber es wird eigentlich immer mehr häufiger empfohlen, das zu verbinden mit also quasi postprandiale, nach der Mahlzeit gemessene Werte zu erfassen oder mit dem oralen Glukosetoleranztest, der ja im Endeffekt die Mahlzeit ersetzt. Das ist dann, wie wir eben im Vorgespräch gesprochen haben, der sogenannte, wie hast du gesagt, orale Glukose-Challenge-Test oder was, ja, wo ich die Zellen halt mal unter Druck in Belastung bringe. Und dann sehe ich, wenn das Insulin da hochgeht wie die Hölle, dann weiß ich, dass da was raus, was los sein muss. Da gibt es halt diesen HOMA-Index, da werden diese beiden Werte in ein Verhältnis gebracht und dann kommt dann ein Quotient raus und ich bin mir nicht sicher, ich glaube 7 oder sowas ist der Grenzwert oder 3. Ich will nicht lügen, jeder mag einfach mal gucken. Und dann sage ich, aha, okay, Insulinresistenz ist da oder wird vermutet, dann ist da und ist stark. Da gibt es dann verschiedene Einstufungen und da kann man das sehr schnell erkennen und ich wette, da würden mindestens 30-40% der Leute, die da mit Übergewicht und Herzproblemen rumlaufen, würden ganz klar als Diabetiker.
Ja, und vor allem das toll oder das, was ich auch nicht verstehe, ist, weil das Insulin, das mit abzunehmen, ja, das kostet, glaube ich, 30 Euro, wenn du das in einem Labor, wenn du das auf die Abrechnung schaust. Und man könnte einfach, wie du sagst, mit diesen zwei Werten, nüchtern Blutzucker und nüchtern Insulin, mal so viel schon abdecken. Ich meine, der OGTT und der mit Insulinmessung, das ist aufwendig. Da muss ich den ganzen Vormittag im Labor mal dumm sitzen. Und das macht nicht jeder und das ist kostenintensiv. Aber wirklich so einen HOMA-Index mal bestimmen zu lassen, das ist wirklich, sollte für jeden drin sein, ist kaum eine finanzielle Belastung und ist ein sehr, sehr, sehr guter Marker für die Insulinresistenz, genau.
Kombiniert mit Triglyceriden, würde ich sagen, 99% genau. Trefferrate. Ja, dann brauche ich mir die Fettleber nicht mehr anschauen, weil eigentlich ist es klar, sagt auch Nicolai Worm immer, nicht jeder, der eine Fettleber hat, ist Diabetiker, aber 90% der Diabetiker haben auch eine Fettleber. Und das kann man natürlich, das ist dann auch für mich so die drei Marker. Ich würde sagen, Fettleberindex bestimmen und das ist der einzige Punkt, wo ich den BMI wirklich brauche und nützlich einsetzen kann, plus Taillenumfang. Dann kriege ich den Gamma-GT-Wert noch und dann habe ich, glaube ich, auch noch einen Triglyceridwert und dann weiß ich, ob ich eine Fettleber habe, mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dann nehme ich den HOMA-Index dazu und den Triglyceridwert und den Rest kann ich mir quasi sparen. Ja, ich brauche kein Hämatokrit und keine Gerinnungswerte. Das brauche ich alles nicht, wenn ich im Grundsystem schon weiß, dass da alles am Derangieren ist oder wie Dr. Spitz immer sagt, dekompensiert hat. Ja, dann brauche ich mir nicht noch 80 andere Blutmarker angucken und mir irgendwelche Krankheiten herbeidenken. Dann muss ich erstmal an diesem grundlegenden Problem arbeiten.
Das stimmt. Und auch, ich glaube, soweit ich weiß, ist, dass man auch im Ultraschall eigentlich auch relativ spät erst wirklich die Fettleber erkennt. Ja? Das heißt, es ist eigentlich auch eine Späterkennung und keine Früherkennung. Und eben diese Werte, die du gesagt hast, sind ja eigentlich eben entweder in jedem klassischen Labor sowieso mit dabei und das ist Insulin noch dazu und den HOMA-Index, das muss für jeden drin sein und dann habe ich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, mit geringem Aufwand mal checken zu lassen, wie meine Insulinsensitivität ausschaut.
Und jetzt würde ich noch einen Wert hinzunehmen und das ist ganz wichtig für das Gespräch beim Arzt, weil jetzt der ein oder andere wird vom Arzt plattgewalzt, ja. Das heißt, der kriegt dann quasi gesagt, alles Unsinn, haben Sie wieder zu viel Fernsehen oder wo haben Sie das denn her, von welchem Gesundheitspapst und so. Und ich kann das verstehen, dass der ein oder andere dann natürlich sagt, oh, ich kann dem Druck nicht standhalten, vor allem, wenn man vielleicht sogar schon Diabetiker ist. Und es gibt nicht wenige Diabetiker, die von ihrem Arzt quasi erzählt bekommen haben, da kann man nie wieder was machen. Ihre Bauchspeicheldrüse ist tot, die das aber überhaupt niemals überprüft haben. Deswegen empfehle ich eigentlich jedem, den C-Peptid-Wert auch nochmal zu nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Wert, weil C-Peptid ist ja, man muss ja wissen, Hormone basieren ja auf verschiedenen Aminosäuren und Peptiden und verschiedenen Baugruppen, ohne zu tief reinzugehen. Und Insulin ist ein Peptidhormon. Und deswegen kann man sehr gut erkennen, wenn man diesen C-Peptid-Wert, C-Peptid, Peptid geschrieben, nimmt, ob die eigene Bauchspeicheldrüse noch Insulin produziert. Weil wenn ich schon spritze, ist es natürlich schwierig, das so zu erkennen. Aber über den Wert kann ich ganz klar isolieren, welches Insulin kommt von meiner Bauchspeicheldrüse und was kriege ich extern zugeführt. Und dann habe ich ein Argument, dann kann ich sagen, warten Sie mal, der Wert ist gar nicht so schlecht. Meine Bauchspeicheldrüse macht noch was. Ich habe noch nicht aufgegeben. Ich habe jetzt ein Argument dem Arzt gegenüber, auch zu sagen, ich möchte das ernährungstechnisch verändern, damit die Bauchspeicheldrüse entlastet wird, weil die Beta-Zellen-Dysfunktion, da streitet sich die Wissenschaft ja auch drüber, ist ja keine Erschöpfung zwangsläufig. Das muss man wirklich mal, müsste man mal, wie so häufig, langfristig mit einer Studie untersuchen, sondern es ist vielmehr eine Abschaltung und auch da könnte es evolutorisch stattfinden, weil der Körper sagt, offensichtlich kann ich der Insulin, der Hyperinsulinämie nur noch Herr werden, wenn ich die Beta-Zellen abschalte. Weil nur dann kommt nämlich kein Insulin mehr in den Körper rein. Das ist nämlich eine Theorie, die ich glaube, nicht ganz so weit hergeholt ist, wo man auch nochmal forschungstechnisch gucken müsste. Ist es vielleicht auch ein gewollter Schutzmechanismus? Gut, dann schalte ich halt die Beta-Zellen ab. Weil es ist ganz oft so, kann man von Spontanheilung reden oder nicht, wenn man sich die Leute anguckt und die machen lang ketogene Ernährung oder intermittierendes Fasten oder Hafertage oder so, dass auf einmal die eigene Insulinproduktion spürbar wieder nach oben geht. Wenn aber doch die Schulmedizin behauptet, die Beta-Zellen sind irreversibel geschädigt, kann das ja nicht stimmen. Hat aber der Körper abgeschaltet, kann er jetzt auch wieder einschalten, so nach dem Prinzip, die Luft ist rein, ich kann jetzt wieder selbst produzieren. Ganz wichtig, sollte man auf jeden Fall als Diabetiker sich bewusst machen, dass die Dinge, die da passieren, nicht passieren, weil wir arme Menschen sind, alles zerstört wird, sondern weil da bestimmte Schutzmechanismen eintreten.
Und die sind sehr wichtig, spannend nochmal dieser Aspekt, also auch jetzt mit den Beta-Zellen, wie du das jetzt erklärt hast, macht, finde ich, auch evolutionär extrem viel Sinn und erklärt eben auch, warum dann die Insulinproduktion ja wieder sich verbessert bei den Typ-2-Diabetikern, wo es eben schon vermindert war. Ja, weil wenn was kaputt ist, ist es kaputt. Also wenn es eingegangen ist quasi. Entschuldigung. Sozusagen, um jetzt das abzuschließen, aber auch um nicht in irgendwelche, weißt du, Heilsversprechen oder sonstige Dinge hineinzukommen, mach mal kurz ein Gedankenexperiment. Und zwar stell dir vor, du weißt zwar alles das, was du jetzt weißt, aber du hast jetzt die Diagnose Diabetes und Fettleber bekommen. Was würdest du für dich in deiner in dieser Welt machen?
Das hast du sehr gut ausgedrückt, damit die ganzen Leute, die jetzt schon mit ihren Schrotflinten im Gebüsch sitzen, dass die uns auch nicht an den Karren fahren können. Ja, also ich persönlich würde natürlich nicht zum Arzt gehen. Doch klar würde ich zum Arzt gehen, logisch, ich würde mir Blutwerte holen. Also wie schon gesagt, wir haben es gesagt, diese Blutwerte sollte sich jeder holen, damit er einfach weiß, wo er ist. Das kann er online tun, gibt super Labore. Beim HOMA-Index würde ich es nicht machen. Beim HOMA-Index ganz wichtig, wenn ich Insulin mir abnehmen lasse, dann habe ich die Gefahr, wenn es nicht auf Eis gelegt wird, das verfällt schnell. Und dann habe ich falsche Werte, falsch negativ, falsch positiv. Deswegen auf jeden Fall ins Labor setzen. Der Glemke empfiehlt sogar, glaube ich, sich seine Mahlzeit mitzubringen. Er ist daher etwas unkonventionell und dort schön zu spachteln und anschließend sagen, hier ist mein Arm. Ja. So, also das wäre wichtig, zum Arzt gehen, Blutwerte holen. Dann bitte nicht gleich in Panik verfallen und dann in irgendeinen Mechanismus reinziehen lassen, sondern ich würde einfach sagen, dann mal sich in Ruhe hinsetzen, überlegen, was sind eigentlich die Auslöser gewesen? Was habe ich in meinem Leben getan? Dann wird da jeder, wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist, feststellen, oh ja, Sport war ich glaube, das letzte Mal war ich zu Fuß beim Einkaufen, aber so richtig Sport nicht mehr. Dann werden viele auch feststellen, Stress ist bei mir so an der Tagesordnung und die meisten werden feststellen, dann essen sie halt auch dementsprechend schlecht. Ja, also da sollte man zuerst anfangen. Und wenn man die Blutwerte hat und weiß, wo man dran ist, dann würde ich immer konsequent erstmal versuchen, von der Mahlzeitenfrequenz runterzukommen. Ja, also ich würde mal gucken, wenn es jetzt 8 Mahlzeiten sind, vielleicht schaffe ich es mal auf 3 zu kommen, wie Opa und Oma. Die haben nämlich mit Frühstück, Mittag und Abend ganz gut gelebt. Und dann würde ich, weil da muss man nicht viel ändern. Weil Fasten kann jeder, das ist ja nicht mal Fasten, wenn du so willst, aber mal weniger essen oder nur weniger frequent essen, das kann jeder. Dafür muss man auch keine Bücher über Ernährung gelesen haben, da muss man auch keine Kochrezepte studiert haben. Da kann man einfach mal so weitermachen wie bisher, aber nur auf 3 Mahlzeiten. Und dann würde ich im nächsten Schritt, wenn ich sage, ich kann das, ohne dass ich Schweißausbrüche kriege, würde ich dann anschließend anfangen mit dem Thema intermittierendem Fasten, das heißt mal eine Mahlzeit wegfallen lassen, damit auch die Bauchspeicheldrüse, die Leber und all diese belasteten Organe Zeit haben, dieser ganzen Zuckerlast Herr zu werden, die Speicher mal wieder zu leeren, das Organfett auch mal zu verbrennen, weil macht der Körper nämlich als erstes. Der geht nicht hier an die Fältchen hier dran und so, sondern der holt sich erstmal das Fett aus der Leber und aus den Organen, um die Belastung dafür wieder zu reduzieren. Und wenn das gut klappt, das sehe ich wirklich so als Schritt für Schritt, weil wenn man alles auf einmal machen will, klappt sowieso nichts, dann würde ich persönlich anschließend anfangen, mir die Nahrungsmittel anzugucken. Dann würde ich sogar vorschlagen, und da können die Leute ja zu dir kommen, eine ketogene Phase auch mal auszuprobieren, mindestens aber mal Low Carb zu machen, um auch da nochmal den Zucker zu drücken. Und Low Carb heißt nicht, ich darf nur noch Fleisch und Eier und Speck essen, sondern das heißt, ich darf alle Salate, fast alle grünen Gemüsesorten essen und habe Nüsse, alles in der Ernährung drin. Ich muss nicht verzichten, wie die Leute immer behaupten, da darf man nichts mehr essen. Ja gut, ich muss auf Kuchen und auf Eis verzichten, aber das ist das, was mich ja fett gemacht hat. Also diese Faktoren würde ich rausnehmen. Und wenn danach würde ich erstmal Blutwert nehmen. Und da bin ich fest von überzeugt, wenn die meisten Leute dann schon sich wundern, wie die Blutwerte sich verbessert haben. Wer dann noch weitergeht, macht weiter Keto oder geht in die Paleo-Richtung rein, fängt an mit Intervalltraining auch, das heißt ein bisschen Muskelaufbautraining betreiben. Aber das sind alles so Dinge, die dann kommen, um das noch ein bisschen zu optimieren. Also wenn du mich fragst, was ich akut tun würde, wären das wirklich
sehr schön. Dinge. Ja, auch gut. Also ich glaube, du hast auch vielen, vielleicht ist da auch ein bisschen die Angst genommen, dass man einfach sagt, boah, dann muss ich gleich alles auf einmal machen und das schaffe ich nie, sondern eben, wie du sagst, eins nach dem anderen, weil wenn man alles auf einmal macht, genau, dann klappt es meistens. Genau, dann macht man nichts.
Macht man nichts richtig.
Und ist auch überfordert und ist auch verständlich. Ja, ich denke, wir haben das Thema sehr schön abgerundet. Vielen Dank schon mal für deine Insights, für dein Input und dein Wissen. Wenn jetzt
gerne
die Leute gerne mehr von dir erfahren wollen, du hast ja auch ein tolles Podcast, wo können die Leute, die Zuhörer und Zuschauer, dich finden?
Ja, am besten auf meiner Webseite natürlich. Die baue ich gerade um. Also es gibt zwei Seiten. Ich habe einmal die Paleo Lounge. Das ist ja meine aktuelle Hauptseite. Die wird allerdings ein Teil von meiner eigenen Namensdomain, Sascha Röhler. Also einfach mal Sascha Röhler googeln. Es gibt ja nur so wenige, die den Namen haben. Ja, ist bei dir, glaube ich, ganz ähnlich. Wenn ich jetzt Michael Müller heißen würde, wäre es schwer. Ja, also Sascha Röhler, bitte einfach mal googeln, dann findet ihr meine Seite. Paleo Lounge ist mein Blog und auch Podcast. Da geht es um ganzheitlichen, artgerechten Lebenswandel. Da spreche ich natürlich mit ganz vielen Experten, unter anderem auch mit Julia Tulipan, über verschiedene Themen. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, da mal reinzuhören. Wer auf dem Blog sucht, wird da auch fündig. Ich habe den Online-Diabetes-Kongress gemacht. Das ist ein ganz spannendes Thema. Vielleicht noch dazu, der Fokus hat sich von mir immer mehr so von Paleo, weil Paleo ist ja irgendwie so ganz oben drüber. Ja, das ist so das, was wir eigentlich alle richtig machen können. Nur wenn wir jetzt reingucken in die spezifischen Probleme, dann muss man halt die einzelnen Leute abholen. Und so habe ich mich irgendwann entschieden, dann in diese Stoffwechselerkrankungsschiene reinzugehen und bin dann bei Diabetes gelandet. Was für ein Wunder, weil es da ja auch so viele von gibt leider. Und deswegen werde ich da auch den Blog in Zukunft ausrichten. Wer möchte, kann da mal gucken bei sascharöhler.com. Da wird in Zukunft einiges Neues entstehen. Unter anderem gibt es da auch mein E-Book über Diabetes zu finden, wo ich das, was wir heute gesprochen haben, auch so ein bisschen tiefgründiger noch beschreibe. Und ja, damit denke ich mal, ich habe auch eine Facebook-Gruppe etc.
Sehr gut. Man findet mich. Ja, ich werde natürlich auf alles, was du jetzt erwähnt hast, in den Shownotes verlinken, ganz klar. Auf den Diabetes-Kongress, auf deine Website, auf die Facebook-Gruppen, das auf jeden Fall die Zuhörer und Zuschauer dich finden. Sehr empfehlenswert, wirklich tolle Inhalte, auch tolle Gäste in deinem Podcast. Also definitiv etwas, wo es sich auf jeden Fall lohnt, reinzuhören und sich da zu vertiefen. Ja, dann sage ich herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, für das tolle Interview. Und ja, auch den Zuschauern und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, da war jede Menge tolle Informationen dabei und ich hoffe, wir haben jetzt ein paar anstupsen können, die jetzt ein bisschen genauer hinschauen und nicht warten, bis der Diabetes da ist, sondern vorher was unternehmen. Halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.